Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 724. Heute sprechen wir über World Wrestling Entertainment. Wie steht's um WWE? Ihr habt uns eure Meinung geschickt, wir sprechen drüber. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, es war ein vielfach gehegter Wunsch, dass wir mal so einen Status-Quo-Podcast sowohl zu WWE als auch zu AEW machen. Ich habe die Gelegenheit genutzt, habe mit ChatGPT eine wunderschöne Grafik zusammengebastelt, die sehr oft sehr umständlich gewesen ist und mit sehr viel Seth Rollins, komischerweise. Also, wenn ihr Grafik basteln lasst, ChatGPT hat einen Seth Rollins-Fetisch, meiner Meinung nach. Aber egal. Auf jeden Fall, wir haben euch gefragt, wie steht ihr denn aktuell zu WWE? Und ihr habt uns sehr ausführliches Feedback dazu geschickt.
Wir haben schon mal sehr geil ist.
Ja, wollte ich gerade sagen. Wir haben gut 20, 25 Einsendungen bekommen, die wirklich auch sehr differenziert gewesen sind, pro und contra abgewogen worden sind. Wir haben versucht, die wichtigsten Punkte rauszufiltern, die wichtigsten Kernzitate rauszusuchen und werden die gleich mal hier mit euch diskutieren. Ich finde das ein ganz interessantes Stimmungsbild, lieber Kai, was wir dann heute mit Hilfe unserer Community zeichnen werden.
Ja, ganz genau.
Ja, das war der Plan dahinter. Und natürlich hier bei uns, ihr merkt, es entwickelt sich wieder was. Wir sind auf dem Weg in das 10. Jahr Headlock, lieber Kai. Kannst du dir das vorstellen?
Es ist wirklich verrückt, ne? Also, wenn du mal überlegst, 10 Jahre, also auch jetzt, guck mal, ich bin jetzt 30 geworden, ne? Also, da ist, also 10 Jahre sind schon lang. Meine Güte.
Du hast ein Drittel deines Lebens mit mir am Mikrofon verbracht, Kai.
Das klingt wirklich traurig.
Ja, es ist halt echt schon crazy. Aber das Projekt entwickelt sich noch immer und wir möchten da auch natürlich mit euch unser Lieblingsprojekt Headlock hier weiterentwickeln. Und dazu brauchen wir jetzt aktuell auch eure Unterstützung. Weil wer es gemerkt hat, unser AEW-Tippspiel ist zum Beispiel ausgelaufen. Der Kai hat nicht mehr die Zeit dafür gefunden und wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen auf der einen Seite jemanden, der sich um das AEW-Tippspiel kümmert. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, wir haben ja jemanden für das WWE-Tippspiel, das ist der Nuno, der kann das perfekt erklären, der hat auch schon einen kleinen Guide geschrieben, ist aber auch bereit, euch dabei wirklich nochmal zu helfen. Schreibt bitte an fragen@headlock.de oder kommt auf unseren Discord, schreibt mich da direkt an und dann sehen wir da weiter. Was wir außerdem suchen, wir brauchen noch jemanden, der mich beim Social-Media-Bereich unterstützt. Das bedeutet, der gerne mal einen Podcast teilt, der vielleicht auch mal ein Bild bastelt, der auch mal irgendwie eine Interaktivität mit reinbringt. Auch da, eine Mail einfach an fragen@headlock.de oder per Discord einfach direkt mich anhauen. Ich bin da sehr gut zu finden. Den Link zum Discord findet ihr eigentlich überall bei uns auf den Beiträgen und in den Beiträgen. So, Kai, hast du noch was hinzuzufügen?
Erstmal nicht.
Okay. Dann starten wir doch hier ins Thema nach diesem organisatorischen Teil. Wir werden das natürlich auch nochmal auf unseren Social-Media-Plattformen entsprechend streuen. Aber das war sozusagen hier die erste Angriffsstelle, die wir hier genommen haben. Und dann geht's danach weiter. So, WWE aktuell, lieber Kai. Erstmal muss man sagen, was du schon erwähnt hast, vielen, vielen Dank an wirklich die umfangreiche Kritik. Ich kann sagen, oder nicht nur Kritik, sondern auch an das Lob, was wir da zu WWE bekommen haben. Ich kann sagen, wir haben insgesamt ein Handout, was 10 Seiten lang ist und das nicht in Stichpunkten, sondern wirklich sehr dick und voll geschrieben. Ich glaube, es sind allein 6 Seiten Volltext nur von euch. Deswegen da nochmal Dankeschön dafür, dass ihr euch da auch so viel Mühe und Zeit genommen habt. Und dafür, dass das so ein erster Versuch gewesen ist, bin ich da sehr, sehr begeistert von, was ihr da gemacht habt. Wir haben versucht, das grob aufzuteilen, weil, Kai, es gibt eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein gemischtes Feedback so insgesamt. Also es gibt tatsächlich eine sehr differenzierte Wahrnehmung von WWE mit Pro- und Kontrapunkten in beide Richtungen. Das finde ich eigentlich auch sehr schön, weil das auch zeigt, dass natürlich häufig das WWE ist das Schlimmste auf der Welt nicht stimmt, sondern der Mittelweg ist irgendwo da zu finden, oder?
Ja, also das Problem ist natürlich auch, also es ist, als wäre jetzt so eine philosophische Frage, was ist WWE, ne? Aber es ist ja wirklich, ist WWE die Firmenpolitik? Ist es das Produkt? Ist WWE, also weil auch da, du hast natürlich nur, nehmen wir es mal so ein bisschen wie bei Game of Thrones, ne? Da gab es Story-Stränge, die haben mich gelangweilt, andere, die fand ich super geil, ne? Und jetzt zum Beispiel, finde ich manche Fäden gut, finde ich manche Fäden schlecht. Ist WWE deswegen gut oder schlecht? Also, wie wichtig ist es, dass irgendeine Undercard-Fehde gut ist? Oder vielleicht überzeugt mich eine Undercard-Fehde, aber die Main-Event-Fehde ist Müll, die aber viel mehr Zeit bekommt. Also das ist die Frage, wie gewichte ich das? Ne? Wie tief gehe ich in Hintergründe? Wie tief lasse ich mich von Entlassungswellen beeinflussen? Sachen wie auslaufende Verträge bei verletzten Wrestlern, so, also all solche Sachen. Wie stark gewichte ich, ist mein Lieblingswrestler gut präsentiert oder nicht? Ne? Gibt's ja auch zum Beispiel.
Ja, absolut.
Wie sehe ich News, die vielleicht gar nicht zu 100% stimmen, wie alle Storylines werden jetzt von KI geschrieben oder sowas? Ne? Also, ja. Also deswegen finde ich eigentlich diese Differenzierung, die wir hier auch, die ihr gleich auch noch mitbekommt, relativ gut, weil du hast zu jedem einzelnen Punkt Pro und Contra. Und im Endeffekt, wenn du alles das betrachtest, kannst du dann sagen, wie finde ich es denn aktuell? Und du kannst einfach sagen, du, WWE als Firma finde ich komplett Müll. Aber Fehde X macht mir super viel Spaß. Also das, da gibt's halt keine einfache Lösung drauf. Und deswegen wird das hier auch ein 60-Minuten-Podcast. Weil wenn es einfach zu lösen wäre, würden wir sagen, ja, ist gut oder ist schlecht, bis nächste Woche.
Ja, sonst wird es ein Rant werden. Aber wir wollen das natürlich auch möglichst dezidiert hier vortragen, was ihr uns hier übermittelt habt. Und ich glaube, eine Persönlichkeit, die natürlich jetzt sehr stark in den Mittelpunkt gerückt ist, auch gerade für WWE, so eine Art Gesicht für WWE geworden ist, das ist ein Triple H, Kai. Und ein Triple H ist wirklich auch jemand, du hast gerade die kreativen Prozesse angesprochen, der natürlich mit der Übernahme dieser kreativen Prozesse wirklich einen Wechsel auch bei WWE mitgebracht hat. Und das ist jetzt ja auch schon einige Zeit her, dürfen wir nicht vergessen, aber er war wirklich auch für viele jemand, der als Gesicht funktioniert hat und der eben auch ja eine andere Erzählweise mit reingebracht hat. Und ich möchte da auch gern zum Beispiel den AIC 91 zitieren, der uns hier ein langes einen langen Beitrag geschickt hat, aber da auch wirklich nochmal die Herausforderung angesprochen hat. Grundsätzlich hat man den Eindruck gehabt bei euch allen, also was ihr uns geschrieben habt, dass ihr Triple H als jemanden angeseht, der mit der neuen kreativen Ausrichtung das Produkt besser gemacht hat, geradliniger gemacht hat, verständlicher gemacht hat und vor allem auch wieder schaubarer und spannender gemacht hat. Aber, und da kommen wir wieder auf die Differenziertheit rein, das hat der RSC91 hier geschrieben, er kritisiert nämlich dann auch die Art und Weise, wie manchmal Geschichten erzählt werden. Gerade in der jüngeren Vergangenheit, da schreibt er hier, Triple H ist praktisch dazu gezwungen, einen guten Film oder eine Serie auf TikTok-Länge zu produzieren. Früher hat er bewiesen, dass sich lange Stories lohnen. Jetzt wird nur noch für den Moment gebookt, um Viralität zu erzeugen. Und ich glaube, dieser letzte Punkt ist ganz, ganz wichtig, Kai, weil das wird auch sehr häufig kritisiert, dass wir zuletzt eigentlich keine richtig große Storylines mehr gehabt haben, sondern eher den Fokus auf die großen Überraschungen, auf die großen Augenblicke. Das hat sich in den letzten 2-3 Wochen wieder ein bisschen in eine andere Richtung gewendet. Aber es war lange Zeit in diesem Jahr ein großer Kritikpunkt, natürlich angefangen bei dem Heel-Turn von dem John Cena, der im Nachgang gar keine Wirkung gezeigt hat.
Ja, das Problem ist natürlich auch immer, dass man jetzt ähnlich sagt wie damals, Vince McMahon bookt alles und macht alles schlecht. Das ist jetzt so, Triple H bookt alles und macht alles gut oder schlecht. Da steckt natürlich ganz viele Leute irgendwie entsprechend hinter, ne? Also siehe hier in dieser, ich vergesse mal, wie es heißt, Untold, Unreal Doku, die auf Netflix lief.
Unreal,
ne? Auch mit diesen Memes, dieser, wo es gesagt hat, ja, wir können es hier im Punk gewinnen lassen. Und dieser eine Typ so, wie wär's denn, wenn wir Jey Uso gewinnen lassen? Ist ähnlich jetzt wie bei der Battle Royale zum Beispiel.
Ja.
Auch da, also grundlegend gehe ich mit, dass man für Momente bookt, ne? Weil das ist ja auch eine Sache, die haben wir auch in unseren Reviews schon häufig angesprochen. Sagst, okay, jetzt einfach für diesen einen großen Knall. Weil klar, das klickt sich gut, das kann man gut als Reel hochladen, diese Oh mein Gott Momente. Ich würde aber trotzdem noch eine Sache mit einwerfen, die dem quasi widerspricht, aber was bei mir ein ähnlicher Kritikpunkt ist, weil andersrum habe ich dann Momente, wo ich mir denke, ey, wir kriegen hier Woche für Woche den gleichen Moment präsentiert, nur um dann irgendwie diesen Oh-mein-Gott-Moment zu schaffen. Also, da habe ich dann eher so dieses, keine Ahnung, HBO Walking Dead-Problem. So, wir haben jetzt 16 Folgen verkauft, die Leute kriegen 16 Folgen, ob sie wollen oder nicht. Also, siehe zum Beispiel Bailey, ne? So diese ganze Sache rund um den Heel-Turn mit Bailey. So, das hätte man ja auch schneller machen können, so wie man manche Momente einfach nur rausfeuert für so, oh, guck mal hier, krass, die ist geturnt. Trotzdem gibt's dann auch Sachen, ich ähnlich auch wie den Split irgendwas rund um den Judgment Day. So wissen wir noch, dass Dominik Finn Balor gepinnt hat bei WrestleMania und da so Spannung aufkommen sollte. Also auch sowas. Manchmal werden Sachen irgendwie viel zu schnell gerusht, siehe John Cena Heel Turn. Manchmal werden aber auch Sachen komplett komisch gezogen. Und du musst diesen Mittelweg finden. Und ich finde, das klappt gerade nicht.
Begrenzt, ne? Wenn man jetzt ich finde, was man jetzt zuletzt ganz ordentlich gemacht hat, man hat versucht, gewisse Überraschungen zu erzeugen, aber hat die natürlich nicht absolut gut geschützt. Also der John Cena Heel Turn ist jetzt eine andere Geschichte, weil der kam ja überraschend. Der hat auch zu Anfang funktioniert und danach ist das Ding ja komplett auseinandergebrochen.
Mhm.
Das muss man sagen, weil es einfach keine Konsequenz gehabt hat. Und darunter hat auch der gesamte Heel Run von einem John Cena und die gesamte Farewell Tour gelitten. Und da erzählen wir jetzt nichts Neues. Wir werden auch die Farewell-Tour nochmal en Detail besprechen, wenn sie dann vorbei ist. Also das haben wir ja auch schon gesagt. Wir haben ja so ein Zwischenfazit schon mal gezogen. Wir werden auch nochmal da wirklich nochmal ein Schlussfazit zu ziehen. Zugleich hat man aber jetzt zum Beispiel in der jüngeren Vergangenheit wirklich auch auf Teufel komm raus versucht, bestimmte, ich sag mal, Grenzen zu durchbrechen, um Augenblicke zu erzeugen, die man aber nicht gut geschützt hat. Und da spiele ich natürlich auf den Verletzungsangle um Seth Rollins zum Beispiel an. Wir waren uns relativ sicher, dass das eben eine Geschichte ist, obwohl man wirklich alles probiert hat. Der Moment war da trotzdem groß, aber man hat daraus zu wenig gemacht. Warum? Weil diese Vision-Gruppierung nicht funktioniert hat. Und da muss ich jetzt sagen, vielleicht ist Karma da eine Beep, aber jetzt hat sich das Seth Rollins wirklich verletzt. Und plötzlich merkt man, dass vielleicht in The Vision doch ein bisschen mehr steckt, als man das vorher gemacht hat. Weil vorher fand ich das Division-Programm total zerfasert, als man dann noch eben Becky mit reingebracht hat. Da war nicht diese klare Linie erkennbar, die wir zum Beispiel sehr oft bei der Bloodline-Story vorher gehabt haben. Da war eine klare Linie drin, deswegen hat es funktioniert. Die Linie ist nicht immer schnell vorangegangen, aber die Linie war da. Die hatten wir bei der Vision-Geschichte nicht gehabt. Ne? Und auf einmal, warum greift dann Becky da ein? Und jetzt versucht man es ja wieder aufzugreifen, indem Becky hier Paul Heyman droht und so weiter und so fort. Ich hab den Eindruck, dass Triple H vielleicht zwischendurch auch ein bisschen überfordert gewesen ist oder das generell gab es ja auch Backstage-Veränderungen und dass man dadurch den Story-Fokus stark verloren hat. Vielleicht auch aufgrund des Marktdrucks infolge des Netflix-Starts, dass man gemerkt hat, wir müssen da noch mehr liefern, weil die Zahlen sind nicht optimal. Das wissen wir, dass die Zahlen nicht gut sind und dass du da mehr unter Druck stehst und dann vielleicht lieber mal eine Überraschung mehr rausfeuerst, um eben Leute zum Zuschauen zu bewegen. Hat aber zumindest dem Produkt nicht gut getan. Und ich glaube, das ist was ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich bin aber dabei, dass seitdem Triple H das Ruder übernommen hat, Backstage, das ist ja inzwischen auch schon 3 Jahre her, dass sich das Produkt maßgeblich verändert hat. Wir haben auch weniger Pipi-Kaka-Humor zum Beispiel, was ich immer sehr positiv finde.
Ja.
Man hat auch mehr Fanbelohnungen, also in diesem Sinne von, wenn ich was schaue, irgendwann wird das vielleicht wieder aufgegriffen und ach, guck mal, ich kann sagen, ha, den habe ich verstanden.
Ich finde, wir haben auch grundlegend besseres Wrestling. Wir haben,
da kommen wir gleich noch drauf zu, ja,
andere Leute, die präsentiert werden. Auch da nicht immer alles ist natürlich top, ne? Auch Triple H hat seine Lieblinge. Es ist natürlich einfach so. Das ist ja auch so diese rosarote Triple H Honeymoon-Zeit, wo wir sagen, ey, das ist wirklich der Papa, der macht alles immer richtig. Ist halt natürlich auch vorbei, ne? Perfektes Beispiel dafür die Rückholaktion eines Triple H, die wirklich gar nichts gebracht haben. Also, und auch da, also, es wird jetzt ja auch in diesem Podcast keine hundertprozentige Aussage geben, das ist gut, das ist schlecht, weil so alles Gute hat was Schlechtes und je nachdem, so, wie mag ich gewisse Sachen, ne? Und oder auch einfach, wie wachsen verschiedene Sachen. Zum Beispiel, es gab eine Zeit, da war ich jetzt irgendwie einem Sami Zayn überdrüssig und auf einmal haben sie, also komplett 0815 eigentlich gesagt, der hat jetzt den US-Belt, der macht jetzt Open Challenges und auf einmal fanden es alle geil.
Ja.
Ne? Und es ist ja so simpel. Also es ist jetzt ja nicht, wo wir sagen, boah, der Sami, der hat uns aber richtig emotional abgeholt, sondern es war, der macht einfach Banger-Matches und da habe ich Bock drauf. Also deswegen, das ist dann immer recht, recht schwierig zu sagen. Übrigens, das ist mir einfach nur eingefallen, auch generell, als ich hier für diesen Podcast überlegt habe, das wäre noch fast ein eigenes Podcast-Thema. Natürlich auch so als polarisierend mäßig, wo ich sagen würde, Seth Rollins ist nicht the top guy. Und ich finde, das hat man jetzt ganz oft schon bewiesen. Und du packst ihn dann in diese Sachen rein, der ist auch Main-Champ oder sowas und dann hat er irgendwie seine Stables und es ist fast immer nicht gut. Also ich finde, das zieht sich wirklich durch. Also das wäre wirklich nochmal ein ganz eigenes Thema. Sehen wir da hier mit AOP und Buddy Matthews oder so. Ich weiß gar nicht mehr, hatten die einen Namen damals?
Nee.
Ja, also das zum Beispiel, jetzt das mit The Vision, weil auch da, also ich gehe nämlich ein bisschen mit deiner Aussage, dass The Vision, es ist natürlich jetzt nur eine Woche, ne, warten wir mal ab, wie es in 4 Wochen aussieht, aber dass The Vision in diesen 2 Wochen, wo jetzt Rollins raus ist, interessanter ist als in der ganzen Zeit, als Rollins da war.
Ja, weil es sich nicht nur um Seth Rollins dreht, sondern es dreht sich jetzt auf einmal um die. Und gerade ein Bron Breakker hat ja so ein ganz eigenes Charisma. Ich mochte das diese Woche sehr, wie er da auch einen Adam Pearce mit diesem arroganten Grinsen da hingehalten hat. So,
ja, so sag bitte und sowas,
ne? Sag bitte, ja, genau. Und Adam Pearce fasst die Hutschnur platzt. Also das mochte ich sehr gerne. Und ich bin nicht ganz so positiv, wie es hier der Tony Trotz schreibt. Jetzt gerade an die vergangenen Wochen hat er eben geschrieben, WWE knüpft wieder an die goldene Zeit zu WrestleMania 40 an. Ist für mich ein bisschen viel, bin ich ganz ehrlich. Dafür fehlt mir einfach noch was. Ich gehe aber mit, das hat der Tobias geschrieben. Er schreibt, Triple H hat das Booking stabilisiert. Und ja, stabilisiert finde ich eigentlich ein ganz gutes Wort dafür. Weil klar, hast du auch mal bei so einem Schiff, hast du auch mal dann schwankst du nach links, dann schwankst du nach rechts. Aber du hast zumindest eine gewisse Richtung, in die es gehen soll. Dass es mal besser und mal schlechter ist, ist vollkommen normal, es ist ein kreatives Produkt, aber wenn ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, Headlock war immer auf dem gleichen Niveau, immer super geil, sondern es ist nun mal einfach immer zeitabhängig, effortabhängig, was alles dahinter steckt.
Und bei gewissen Sachen übrigens gebe ich mir auch noch so dieses, komm, das ist jetzt hier gerade eine Sondersituation, siehe die Verletzung von Seth Rollins, klar wäre Rollins gegen Punk viel geiler gewesen bei Saturday Night's Main Event, ne?
Klar.
Hätte man vielleicht denken können, ach du, jetzt zum 14. Mal Jey Uso gegen CM Punk zu präsentieren, ist jetzt nicht das Geilste von der Welt. Ja, hätte man anders machen können. Aber auch dann so dieses, wen packen wir jetzt sonst da rein? Wer hat irgendwie noch so ein Standing? Das ist natürlich dann auch irgendwie mal schwierig, weil das Match ist halt schon nächste Woche, ne? Also von daher, klar, hätte es jetzt auch einen LA Knight nehmen können, dann sagen die ganzen Leute, ja, LA Knight gewinnt doch eh nicht. Und also von daher, wem willst du es recht machen?
Ja, und ich bin bei dieser, also ja, Jey Uso als Main-Eventer wird gerne kritisiert. Ich kann das auch verstehen, weil natürlich der Charakter Jey Uso war jetzt auch über die letzten Jahre sehr eindimensional. Seit dieser Yeet-Zeit, nachdem das wirklich angezogen hat, war er halt eben eindimensional. Im Ring ist er halt nicht so gut wie manch andere. Er ist auch am Mikrofon nicht so manch andere. Manchmal versteht man ihn noch nicht mal, was er sagt. Aber ich bin gespannt, was daraus hinausläuft, weil im Endeffekt hat man jetzt ja quasi Rollins komplett rausgenommen, hat ja auch The Vision aus der Battle Royale rausgezogen, hat aber zugleich diese Bloodline-Story, also Bloodline-Anführungsstrichen-Story, in einen anderen Fokus gegeben. Wir haben die Bruder-Zwistigkeiten zwischen Jimmy und Jey stärker im Fokus bei der Battle Royale gesehen, wo Jimmy seinen Bruder treu zur Seite stand, mehrmals gerettet hat und Jey schmeißt ihn dann bei der ersten Gelegenheit raus.
Ja.
Und wir haben Roman Reigns dazu noch nicht gehört, der ja auch noch im Hintergrund ist und die Fäden zieht. Das heißt, für mich hat man hier die Story nicht, man hat hier den einen Storyfaden genommen und hat den hier eben angesetzt. Und ich glaube, das habe ich auch schon im Magazin gesagt, ich glaube, Jey Uso wird bei Saturday Night's Main Event der Champion werden, weil das die bessere Geschichte ist. Als CM Punk als Champion.
Bin ich gespannt. Ich glaube, es gibt richtig miesen Backlash.
Aber da ist dann wiederum die Frage, was macht man daraus? Ne? Was, weil du kannst natürlich dann den Jey Uso in eine ganz andere Position reinbringen, auch gegenüber einem Roman Reigns, als das vorher gewesen ist. Und dadurch kann er eine Facette bekommen. Wir haben letztens gesagt, wir erwarten keinen kompletten Heel-Turn von einem Jey Uso. Aber es ist möglich, dass er dann eben mehr Ecken und Kanten kriegt. Weg von diesem eindimensionalen Yeet und überhaupt und ich weiß nicht was alles.
Sondern halt eben zu einem
weg von einem weißen Charakter hin zu einem grauen Charakter.
Jetzt. Mein Problem ist, ich sehe das in der aktuellen WWE einfach gar nicht. Also weil du bist dieses, ey, guck mal, Yeet funktioniert. Yeet ist jedes Mal ein geiles Video, wenn er rauskommt, ne? Ist jedes Mal geiles Merchandise für die Leute, das kaufen die und es ist einfach der Anheizer hoch 1000. Ich sehe so Sachen nicht wegschmeißen dafür, dass wir sagen, oh, jetzt ist der aber ein bisschen mehr edgy, das ist ja ein interessanterer Charakter. Also, da bin ich vielleicht auch einfach der Schwarzmaler, ne? Ich sage, ja, prinzipiell ist es viel interessanter, aber da wird einfach drauf geschissen, weil Yeet Face Jey Uso bringt mehr Geld.
Ja. sehe ich, deswegen glaube ich auch nicht, dass man ihn komplett heel turnt. Aber wir gehen da vielleicht mal weg von einem Triple H, also auch ein Jonathan hat hier zum Beispiel nochmal was abschließend zu sagen, was auch in die Richtung geht, die wir gerade angesprochen haben. Er hat geschrieben, Triple H hatte zu Beginn wirklich coole Ideen, er sollte sich wieder mehr zu seinen Anfängen entwickeln, also zu den Story-Anfängen, ja, den Story-Schreiber-Anfängen. Ich glaube immer noch daran, dass viel Potenzial für Stories da ist, es muss nur mehr genutzt werden. Und damit gehe ich mal über Richtung den Kritikpunkten, die auch in Jonathan hier angebracht hat. Nämlich, dass bestimmte Leute zu eindimensional dargestellt sind. Und gerade, wir haben jetzt The Vision schon kritisiert, das sieht er halt genauso. Er schreibt, wie oft haben wir die Usos, The Vision, LA Knight und CM Punk in verschiedenen Konstellationen im Raw Main Event gesehen? Wieso wird da nicht mal eine Titelverteidigung von Dominic Mysterio ins Main Event gepackt? Bin ich vollkommen dabei, ja. Haben wir das war gerade jetzt in den Sommermonaten nach dem SummerSlam ist das Produkt extrem langweilig gewesen, wenn man ehrlich ist. Ja. Auch WrestleMania war auch nicht so 100% und da muss man ganz klar sagen, da hat man Federn gelassen. Der Christoph Barmer kritisiert, dass viele Matches bei den PLEs kaum einen Aufbau haben und dass es an Relevanz fehlt. Die Bloodline Story wird als positives Beispiel genannt, weil sie zeigt, dass langfristiges Erzählen funktionieren kann. Und da bin ich auch komplett dabei. Und das ist auch wirklich so, dass sehr oft die PLE-Matches, die haben dann so 2 Wochen Aufbau. Was aber auch, da kommen wir dann gleich wieder zu dem ganzen Produkt an sich, das ist der nächste Punkt, den wir ansprechen werden, dass wir natürlich einen extrem engen Zeitplan haben bei WWE, der sich ja nicht nur bezieht auf die WWE-PLE, sondern teilweise noch auf NXT und inzwischen auch noch auf AAA. Und das ist eben halt das Krasse an der Geschichte.
Weil ich finde auch, da ist das Problem, weil eigentlich, ich kann mich noch dran erinnern, dass wir auch vor einer gewissen Zeit noch die Events gelobt haben, wo wir meinten so, ach guck mal, da sind jetzt so Midcard-Matches drauf, die haben aber ihre Fehde. Klar, die sind jetzt natürlich nicht die Fäden jetzt 8 Monate gegeneinander und jetzt kommt das große Blow-Off-Match um die goldene Ananas oder sowas, aber es hatte immer einen gewissen Aufbau. Es war nicht einfach nur, der kämpft gegen den, sondern man hat auch mal gesagt, ach du komm, den US-Belt, den lasse ich von der Card runter, weil der hat keine Storyline, aber diese Midcard-Fäde hier, die hat irgendwie ihre Storyline, ne? Sei es sowas wie, keine Ahnung, oder Damian Priest, Drew McIntyre, ne? als Beispiel für eine Midcard-Fäde, die mir gerade eingefallen ist, ne? Das hattest du auch und das ist einfach weniger geworden, aber also besonders aus dem Punkt, den du erwähnst, da wir viel zu viele Events mittlerweile haben. Und auch da ist dann die Frage, inwiefern ist es Problem des Produkts oder Problem des, also ein hausgemachtes Problem des Managements, sage ich jetzt mal einfach, weil es heißt, wir haben das und das und das Event verkauft, mach halt.
Ja.
Und das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Also irgendjemand hat es auch recht gut geschrieben. Ich weiß, ich such's mir gerade nochmal raus. Und also dann kann ich das gleich nochmal. Ah ja, hier genau. Weil hier hat auch jemand geschrieben, der Tobi hat es nämlich geschrieben. Also das WWE ein Paradebeispiel ist, also unter TKO, für Hyperkapitalismus. Früher wollte man eine gute Show machen und dadurch Geld verdienen. Heute will man Geld verdienen und macht dafür das Nötigste.
Ja.
Also klar, ich finde natürlich auch, dieses Früher ist immer so ein bisschen auch, früher war alles toll und es war alles, ne, wir waren alle immer happy und der Vince McMahon war dann doch irgendwie der Samariter. Klar, sagt Tobi natürlich nicht, aber manchmal ist immer so dieses, WWE hat früher immer richtig aus der Liebe des Produkts Wrestling ihre Shows gemacht. Nee, aber es war halt nicht so mit der Brechstange. Das ist ein Problem, weil normal, also, dass die alle Geld verdienen wollen, komplett normal. Wer will das nicht? Ne? So, das ist auch damals, war Aktienunternehmen oder sowas, muss deine Kohle verdienen, macht ja auch komplett Sinn. Nur gerade dieser letzte Satz, dieses heute will man Geld verdienen und macht dafür das Nötigste, das ist halt meins. Es ist so dieses, ja, wir haben jetzt die Show verkauft, wir müssen jetzt die Card auffüllen mit irgendwelchen Matches. Und vielleicht war es damals auch schon so, man hat es einfach besser versteckt. Also siehe zum Beispiel diese alle 2 Wochen ein Pay-Per-View-Zeit, die wir hatten, die absolute Hölle war mit Raw und SmackDown. Aber gerade jetzt mit diesen Werbedeals und einfach nur, es ist wirklich, wir haben Werbedeals gemacht und wir haben Produkt verkauft, jetzt müssen wir halt noch das Produkt machen.
Ja, das ist halt eben ein großer Kritikpunkt, der hier häufig drankommt. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Generell, was sehr stark gelobt wird, ist natürlich der Look von WWE und von den Shows. Ne? Also manche, wir haben auch einige gehabt, die sagen, mir ist es fast schon zu glatt, zu hoch stilisiert. Ich muss sagen, mir gefällt das Produkt momentan sehr gut, weil man hat zum Beispiel auch so ein paar Sachen weggelassen. Weißt du noch, diese furchtbaren Computereinblendungen, die man früher gemacht hat?
Ja. Also wie gesagt, die dümmste Idee, das war so hässlich, ne?
Ja, zum oder Beispiel auch, sowas. Oder zusätzlich eingeblendete Soundeffekte, weißt du noch? Der Zug?
Also ich Ach so, ja, das, ich glaube aber mit Soundeffekten, was Crowd angeht, das werden wir auch immer noch haben.
Das stimmt, das
Extent, schon, ja. Also das sieht man ja auch. Aber klar, dass jetzt jeder irgendwie das Glass Shattering 2.0 von Stone Cold haben muss, wie Ricochet mit seinem Pistolenschuss oder sowas alles. Also production-mäßig ist da schon einiges extrem geil geworden, auch gerade diese Jey Uso-Entrances, wo er dann vom Backstage kommt und es so durchgefilmt wird. Also
ja,
ich habe dafür einen heftigen Sweet Spot. Also ich liebe sowas, das ist extrem geil gemacht. Oder so dieses, du gehst vom einen Segment quasi ohne Cut ins andere rüber oder sowas. Also irgendwie, weiß ich nicht, da halten gerade seine Promo und auf einmal hörst du eine Schlägerei und dann fährt die Kamera rüber oder sowas. Das sind schon extrem geile Kleinigkeiten, die man da angepasst hat.
Was man kritisieren muss, wurde tatsächlich gar nicht gemacht, was mich wundert, dass die Theme-Auswahl, gerade von Mid- und Undercardern, ist natürlich eine Katastrophe nach wie vor. Man merkt
weiterhin,
ja, dass
weiterhin, ne? Also das ist halt ein Problem, das ist jetzt ja schon, also das haben wir auch schon noch aus der Vince McMahon-Zeit gehabt.
Absolut, ja. Das ist absolut. Aber wollte ich halt auch nochmal ansprechen, weil da hat's mich fast gewundert, dass das nicht angesprochen wird, weil da fehlt halt wirklich vieles. Ich finde das gerade beim Royal Rumble etwa super störend, wenn jedes zweite Team irgendwie gleich klingt und die fragt sich gerade, wer kommt denn jetzt da rein? Also, bestes Beispiel, ich finde auch das Jordynne Grace mit ihrem neuen Team, das ist halt so 0815, mehr 0815 geht halt gar nicht. Ja,
das ist echt das Problem. Also, ich erinnere mich noch immer dran, als ich mal die ganzen Rumbles nachgeholt habe, gerade so aus dieser 2000er, so also bis auch 2015er Zeit noch teilweise. Ich konnte halt immer dann beim Countdown Augen zumachen und dann konnte ich quasi innerhalb von ein, zwei Sekunden sagen, wer reingekommen ist. Ne? Oder es sind auch wirklich Sachen in Playlists gelandet, zum Beispiel. Das hast du halt gar nicht mehr. Also wirklich gar nicht mehr.
Ja, sehr, 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 sehr selten bin ich komplett dabei. Ne? Also gar nicht, glaube ich nicht. Ich will gerade, was habe ich zuletzt? Ich habe mich mittlerweile sehr, sehr an das Roman Reigns Theme zum Beispiel gewöhnt. Und auch ein paar
ja,
mehr.
Ja, okay. Okay, also, das gebe ich dir. Ne? Und mittlerweile sagen auch Leute, ach ja, das Gunther-Theme ist auch in Ordnung, aber es ist halt nichts im Vergleich zu vorher.
Das mag ich halt leider überhaupt nicht. Ja, aber es ist ein Problem. Themes gehören für mich dazu und das ist was da eben fehlt. Wir haben aber zum Beispiel zuletzt auch einen Shinsuke Nakamura gesehen, der sein altes Theme bekommen hat. Ich hoffe, man geht da einfach wieder hin. Stärker personalisierte Themes. Ich muss sagen, auch wenn ich es am Anfang kritisiert habe, ich finde zum Beispiel jetzt Becky Lynch's Theme. Ich finde, es ist nicht ein geiles Wrestling-Theme. Ich finde es aber, es ist ein gutes Lied, deswegen höre ich es gern.
Ja, weil es Text hat.
Ja, aber es ist gut. Egal. Was aber trotzdem, ich springe jetzt ganz kurz mal zu den negativen Aspekten, weil es wurde auch nochmal kritisiert, dass viele Charaktere stagnieren. Und da wurde sehr oft genannt das Beispiel Tiffany Stratton. Das hat auch der Jonathan geschrieben. Sie hat jetzt seit Januar den Gürtel und eigentlich ist seitdem nichts passiert. Keine wirkliche Weiterentwicklung, keine vernünftige Fehde, nichts, woran sie wachsen kann. Und ja, das ist tatsächlich einfach so. Und das sehe ich auch bei verschiedenen anderen Titelträgern, Titelträgerinnen, die davon nicht profitiert haben. Also mit Julia ist ja auch nicht wirklich was passiert, zum Beispiel. Das ist wirklich ein Problem. Und das ist auch ein Problem, finde ich, was, und damit schlage ich den Bogen rüber zu NXT, was man in den nächsten Jahren, Monaten stärker angehen muss, finde ich. Wenn man NXT-Talent hochbringt und die in eine prominente Position steckt, dann müssen die doch entsprechend auch positioniert werden, damit die Leute einen Draht zu denen finden, aber dass du auch eine Entwicklung bei denen siehst. Und das fehlt mir. Tiffany Stratton ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass das eben nicht geschehen ist.
Ja, also manchmal tue ich mich schwer damit zu sagen, wir müssen eine Entwicklung sehen, weil damit häufig einhergeht, wir müssen eine Entwicklung im Charakter sehen. Und das ist für mich manchmal so ein bisschen zu verklärt, als hätte damals jeder alle drei Monate einen Twist gehabt. Ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber es klingt halt mal so. Das ist halt genauso wie, du siehst es ja auch in Kommentaren, wo es so ist, so, ey, die Bloodline, oder? Das war doch alles immer geil. Das war ja die perfekte Storyline. Und ich erinnere mich an Podcasts von vor zwei Jahren, wo wir sagen so, Mann, jetzt komm noch mal aus dem Arsch. Ne? Also, das ist so immer so ein bisschen dieses Problem. Also, ich muss jetzt nicht innerhalb von einem Jahr eine neue Tiffany Stratton sehen. Ich möchte aber zumindest eine Fehde haben, an die ich mich erinnern kann.
Ja.
Das ist mein Problem. Also, weil so dieses, also ich finde immer zu sagen, eine Entwicklung ist für mich häufig zugleich gesetzt mit einer Veränderung, ne, einem neuen Twist, den der Charakter bekommt. Das sehe ich nicht in so kurzem Zeitraum, aber ich möchte Fäden haben, die mir in Erinnerung bleiben. Mhm. Weil mir auch das, den Charakter, sagen wir mal Tiffany Stratton, eigentlich egal wen, näher bringt. Und das vermisse ich. Weil das ist diese Entwicklung, die ich vermisse, weil ich sage, ich möchte an eine Titelregentschaft zurückdenken und ich muss nicht jedes Match parat haben, aber ich möchte an diese eine Fehde denken können. Wo ich sage, ja, so, Mann, das war doch gut. Und das geht mir sehr krass flöten in letzter Zeit.
Ich würde da zum Beispiel auch einen Penta mit reinschmeißen. Also Penta, natürlich jemand, der extrem von seinem Look lebt und von dieser Andersartigkeit, die er in den Ring bringt. Aber de facto ist er halt da, der macht seine Sachen und die Leute jubeln und die finden den geil. Aber wenn man mal das Penta fragt, warum findet man den denn geil? Und warum funktioniert der noch in der Art und Weise? Weil der hat eigentlich gar keinen richtigen Charakter. Der ist halt der Luchador mit der coolen Totenkopfmaske und dem geilen Entrance und dem verrückten Mexican Destroyer. Und das war's dann aber eigentlich.
Der läuft cool und macht's darum, ja doch.
Stimmt, ja, Entschuldigung. Aber du weißt, was ich meine, ne? Aber das ist jetzt komplett verklärt, was ich jetzt sage, und ich weiß, das wird man vor Gericht gegen mich verwenden. Aber schau dir mal Lucha Underground an. Ich will jetzt nicht, dass der Arme bricht, ne? Aber schau dir Lucha Underground an und schau, was du mit dieser Figur machen kannst, wenn du den in den Mittelpunkt stellst. Und das ist nämlich mein Hauptkritikpunkt am aktuellen Booking, dass man merkt, wer gerade sehr stark im Fokus steht und wer eher so nebenbei läuft. Du hast so das Gefühl, du hast diese Standardgeschichten, die plätschern da so vor sich hin, dann gibt's hier und da so eine kleinen Höhepunkt oder so. Und dann hast du halt die großen Geschichten, wo dann mehr passiert und wo eben für diese Augenblicke hingebuckt wird. Und das sehe ich als das Hauptproblem an, dass du sehr oft kein in sich konstantes Produkt hast, sondern einfach auch viel so Downtime-Fäden, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt wir müssen halt mindestens 5 Stunden TV-Zeit die Woche füllen. Ne? Ja. Catch das mal aus. Und dann machst du mal das so ein bisschen anders und machst du das ein bisschen anders, aber eigentlich passiert nichts Relevantes.
Mein Paradebeispiel dafür ist auch ein LA Knight.
Ja,
der seit 3 Jahren over ist, ne? Ja. Also ich erinnere mich noch an die Mania, wo ich in Los Angeles war, und da waren alle so, Mann, wir haben mega Bock auf LA Knight. Und die Leute haben grundlegend immer noch Bock auf LA Knight, aber, und da ist nichts passiert.
Ja.
Also so, klar, der war mal US-Champ oder sowas, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Also so in dem Sinne. Und ja, der hatte auch irgendwie ein paar coole Momente mit einem Roman Reigns zum Beispiel, ne? Und es muss auch nicht jeder jetzt World-Champion werden, aber LA Knight vor 3 Jahren ist noch der gleiche LA Knight, der er jetzt ist. Und das ist das, was ich meine. Ich brauche nicht innerhalb von 6 Monaten irgendeine Charakterentwicklung. Aber er kommt immer raus, redet recht cool, hat mal hier und da ein Match, verkackt das große Match und ja, das war's.
Gutes Beispiel dafür, ja. Auch aus dem hätte man mehr machen können. Und damit meine ich nicht unbedingt, du hast bei ihm nie das Gefühl gehabt, dass man mit ihm All-In gehen würde, sondern man hat eher gedacht, ja, komm, bis hierhin und nicht weiter. Weil ja, wir sehen andere gerade als wichtiger. Und ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du gemeint hast, so, der LA Knight vor 3 Jahren ist genauso wie der LA Knight von heute, mit dem Unterschied, dass er 3 Jahre älter ist.
Ja.
Das ist der wichtige Punkt dahinter.
Und ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass das bei einem Penta 1:1 so sein wird. Auch da, dann wird man mal ein Bällchen schmeißen und sagen, hier, guck mal. Ich glaube, da ist noch dieser letzte Pfeil im Köcher zu sagen, übrigens, Leute, kennt ihr die Lucha Bros? Die sind richtig geil.
Ja.
Das wird noch irgendwann kommen. Und that's it.
Ich bin gespannt, ob wir Lucha Bros gegen die Usos bekommen.
Gegen die Uso Bros?
Gegen die Uso Bros, genau. Und dann gegen die Hype Bros.
Oh, die Hype Bros. Hoffentlich kommt dann noch als Supporter Rob Gronkowski raus, Alter.
Ja. Nein, aber das sehe ich tatsächlich als eines der großen Probleme von WWE derzeit an, dass man viele. Also man hält sich eigentlich sehr stark an den bekannten Gesichtern fest, die man hat. Aber
das, also das Problem ist auch, du hast natürlich deine X Top-Stars, ne?
Ja.
Auf die du halt setzt, wie wir mal gesagt haben, ey, wir haben gar keinen mehr für ein Main Event. Dadurch, dass wir jetzt die große Zeit haben, der Leute Mitte 40 ist das neue Mitte 30. Dass du jetzt auch solche Namen da, ne? Du hast halt eine John Cena Farewell Tour, der vieles untergeordnet werden muss. Meine ich nicht mal negativ. Ist einfach John Cena, so normal, ne? Ja. CM Punk Comeback natürlich, ne? Der dann halt mal Fehde mit Rollins hat. Dann hast du Cody Rhodes als mit den neuen super, hyper, megastar, unabhängig davon, ob man das sagt, oh, der wird mir langsam ein bisschen langweilig. Dann hast du einen Roman Reigns, der mal immer wieder kommt, wenn er Bock hat.
Ja.
Jetzt vielleicht sogar noch einen Brock Lesnar. Dann auch so neue Aufsteiger, wo ich schon froh bin, so jemand wie ein Gunther zum Beispiel.
Ja.
Diese Titelregentschaften, wo du eigentlich sagen musst, Mann, ein Drew McIntyre braucht mal einen großen Belt. Ne? Und auch ein LA Knight hätte mal irgendwie eine Regentschaft bekommen sollen. das fällt alles weg. Und wenn wir jetzt überlegen, okay, dann hast du jetzt nächstes Jahr dann vielleicht nochmal ein Chris Jericho Comeback, du hast eine AJ Styles Retirement Tour, gucken, wie man die so ein bisschen aufzieht. Dadurch, dass jetzt diese Mitte 40, Ende 40 Jahre alten Typen da noch rumtanzen, da ist ja so eine Titelregentschaft wie die von einem Damian Priest die riesengroße Ausnahme mit dem Money in the Bank Koffer. Also du hast halt quasi kaum noch Platz für diese Leute und schiebst dann von unten immer noch NXT-Talent nach.
Ja.
Also
Cody, ne? Darf man auch nicht vergessen. Den. Ja, bei den Frauen ist es, bei Frauen ist es nicht ganz so krass. Deswegen kann man die fast schon ein bisschen schludern. Da hat man ja, wie ich finde, mit einer Becky Lynch, die in die IC-Division ganz gut verfrachtet und hat auch eine Charlotte zum Beispiel derzeit, wie ich finde, stimmig ein bisschen aus dem Kreuzfeuer genommen in dieses Odd-Couple, was überraschend unterhaltsam ist mit Alexa Bliss. Die funktionieren irgendwie zusammen und wir so, why? Ne? Wo auch eine Charlotte ja überraschend selbstironisch teilweise irgendwie ist. Und mit der Stephanie Vaquer setzt man da gerade auf jemanden, die man sehr stark pusht. Du hast zugleich auch noch ein paar neue Gesichter, wenn du auf eine Roxanne Perez blickst, wo ich den Eindruck habe, dass man die gerade sehr oft wrestlen lässt, damit die
nicht vergessen wird.
Ja, nicht, aber auch damit die lernt auch. Ja, und damit die weiter für die große Bühne bereit ist. Also man versucht das da schon, aber das wollte ich dich gerade fragen. Haben wir im Main Event von den Männern im Speziellen, haben wir da ein Luxusproblem? Ich meine, klar, bei den Frauen haben wir auch sowas wie, sowas, in Anführungsstrichen, böse gesagt. Wir haben eine Rhea Ripley, wir haben auch eine Io Sky, die sich da natürlich beide schon festgesetzt haben. Bianca Belair ist gerade verletzt, was vielleicht nicht das Schlechteste hier und da ist. Für sie ist es natürlich ärgerlich. Für andere Frauen im Roster ist es eine Chance, muss man ganz klar sagen. Bayley macht gerade eine Charakterentwicklung durch. Bei den Männern haben wir diesen Luxus, dass wir vielleicht zu viele, zu große Namen haben, die vielleicht auch zu große Ansprüche haben.
Also, ich finde, bei den Frauen haben wir das umgekehrte Problem. Und zwar bei den Männern, wie ich gerade gesagt habe, wir haben zu viele Leute, die ein Belt halten müssen. Ich mache Anführungsstriche, weil sie einfach große Namen sind. Ne? Und dann ist es schwer, mal hier und da jemandem so eine Regentschaft reinzuschmeißen. Bei den Frauen hast du aus meiner Sicht, gerade wenn ich nach Raw gucke, eher das umgekehrte Problem, dass du diesen Megastar Rhea Ripley hast, auf den Leute auch immer noch Bock haben, wo du eigentlich eher lösen musst zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass Rhea mal nicht Champion ist
und
sie trotzdem beschäftigen.
Steht, ja.
Also das ist eigentlich, das ist nochmal ein ganz eigenes Problem da, weil im Normalfall, klar, es wird dann auch langweilig werden, aber eigentlich musst du sagen, Rhea kann 2 Jahre durch Champion sein, ich übertreibe jetzt natürlich bewusst, ne? Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Die ist auf die gesamte WWE gesehen, Männer, Frauen, egal was, mit einer der Topstars. Ne? Und da wird eher geguckt, okay, wie schaffen wir es, die ein bisschen mal rauszuhalten, andere Programme zu packen? Und du hast ja trotzdem frauenmäßig nochmal jetzt relativ viele Belts, auch mit dem US-Belt, mit dem IC-Belt zum Beispiel. Ne? Also ich bleibe auch weiterhin dabei, dass der US-Belt halt der Frauen nicht gut gebuckt ist. Also weil einfach, da hat man halt Julia hingeworfen und hier mach mal. Also da, eigentlich ist da gar nichts gebuckt, außer mal hier und da eine Promo.
Von Kiana James, hallo.
Von ja. Kiana James, genau, danke.
Ja.
Aber das war's halt auch, ne?
Ja. Nee, das ist es halt nicht. Aber da sehe ich tatsächlich eine insgesamt positivere Entwicklung als bei den Männern. Weil da eben, da schafft man es irgendwie besser durchzurotieren. Ja klar, auch mal durch eine Verletzung oder so, aber ich finde es auch, wie gesagt, sehr gut, wie man eine Charlotte hier untergebracht hat. Bei einer Tiffany Stratton, ja, da mangelt es halt irgendwie ein bisschen an dem Willen, wirklich die großen Geschichten zu erzählen und da eben auch diese eine große Fehde darzustellen. Vielleicht auch da, eine Jade Cargill ist da eben auch noch nicht so weit. Das muss man auch ganz klar sagen, an der man sich hochziehen kann. Und das fehlt eben, vielleicht fehlt uns da wirklich noch jemand, an der sich auch eine Tiffany Stratton hochziehen kann.
Aber jetzt hat die jetzt die bewusst provokante Frage. Weil zu der Vince McMahon-Zeit, ne?
Ja.
Hatten wir viele von diesen Regentschaften, wo wir gesagt haben, ach krass, guck mal, der ist jetzt noch Champion. Hätten wir nicht gedacht. Der wird heutzutage nicht Champion werden. Jinder Mahal. Ich nehme auch bewusst einen Kevin Owens zum Beispiel rein als Universal Champion oder sowas, ne? Da sagen wir jetzt, ach guck mal, geil, die haben ja die Belts bekommen. Was ist besser oder schlechter, je nachdem, dass wir jetzt sagen, ach man, Cody ist 300 Tage Champion, Roman Reigns ist 700 Tage Champion, weil das sind die großen Namen, die wir für WrestleMania, SummerSlam haben wollen, ne? Oder dieses Kevin Owens, du bist ein geiler Typ, CM Punk damals, du bist ein geiler Typ, halt mal ein Belt, bis zur Road to WrestleMania, jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Jetzt kommt The Rock, jetzt kommt Goldberg, jetzt kommt Brock Lesnar. Das war ja auch nicht gut.
Nee.
Also von daher, also
ich glaube auch, dass es da kein Patentrezept für gibt, sondern du musst da halt einfach mit dem Flow gehen. Zum Beispiel jetzt im Nachgang finde ich, dass Roman Reigns den Belt so lange gehalten hat, war klug, weil das hat den Belt aufgewertet. Es hat diese Bloodline-Story nochmal unterstrichen, der war auch dafür notwendig.
Er war da auch deutlich mehr da, muss man sagen.
Das kommt auch noch mit dazu. Es hat geholfen, neben ihm auch noch Stars aufzubauen. Also ein Jey Uso hat davon massiv profitiert. Die ganze Gruppierung um die Bloodline dann im weiteren Verlauf hat davon profitiert, die davon heute noch mehr oder weniger zehren. Auch, finde ich, ein Fädengegner Kevin Owens hat davon profitiert. Als ein Beispiel, Cody brauchte den ja auch. Also Cody brauchte diesen Berg, den er erklimmen konnte, um seine Geschichte zu vollenden. Dass er danach über weite Strecken sehr langweilig geworden ist, ist halt auch das Problem eines sehr einfachen Babyface-Champions, wie es nun mal Cody Rhodes ist. Aber natürlich, es gibt da kein Patentrezept, sonst wäre Wrestling viel, viel einfacher zu booken. Ich möchte aber auch an der Stelle nochmal hervorheben, dass man zum Beispiel mit Gunther sehr, sehr viel richtig gemacht hat.
Ja.
Die gesamte Zeit über. Bei denen hast du wirklich konstant aufgebaut. Nehmen wir jetzt mal diese Geschichte mit Jey Uso und dem schnellen Tap-Out. Ich glaube auch, dass wir das viel strenger nehmen, als dass der die Masse nimmt.
Das Witzige, was mir aufgefallen ist, ne? Ich habe letztes Mal noch mal so einen Clip gesehen, weil mir den Chris noch geschickt bei Instagram. Der hat auch damals gegen Ilya so schnell getappt, ne?
Ja, ja.
Wo ich so war, vielleicht kann der einfach keine Submission-Moves. Vielleicht ist das große Kryptonit. Vielleicht hätte er mal nicht hier mal so 10 AAs machen und versuchen zu pinnen. Einfach mal so ein Ankle-Lock ansetzen und gucken, was passiert. So Angstgegner Samoa Joe, weißt du? So.
Ja. Naja, ich bin, also deswegen, aber trotzdem, da bin ich dabei, dass das also für mich einer der ist, den hat man konsequent aufgebaut, den wollte man aber auch aufbauen. Und da sieht man auch den Willen, dass man aus dem was Großes macht. Den hat man ja wirklich von NXT UK bis über NXT kurze Stippvisite und dann eben weiter konstant aufgebaut. Und der Martin zum Beispiel lobt auch das NXT-Produkt, was sich ja wirklich verbessert hat. Das haben wir ja auch wirklich gesagt. Wir erinnern uns an NXT 2.0 und ganz viele Farben und ganz viele obskure Gimmicks vor allem auch, die man alle wieder zurückgefahren hat. Er sagt aber auch hier, NXT ist kurz, knackig und randvoll Talent. Nicht alles geht da auf, aber es wird viel probiert und das gefällt mir. Und es wird auch der Crossover mit TNA gelobt. Er schreibt hier, NXT profitiert total von dem Crossover mit TNA. Das hat auch für mich TNA wieder schmackhaft gemacht. Bin ich auch komplett dabei. Also,
gehe ich mit.
Ja. Absolut. Und was jetzt gerade natürlich in den letzten Wochen aufgefallen ist, und das ist natürlich ein Zeitpunkt bedingt jetzt, wir hatten wirklich eine lange Durststrecke bei WWE, meiner Meinung nach, also wo die Produkte wirklich langweilig geworden sind, sowohl Raw als auch SmackDown, aber die letzten Wochen, und da habe ich auch manchmal so den Eindruck, als würde die Kreativabteilung von WWE besonders gut kochen, wenn man so ein bisschen unter Druck steht. Da gab es dann plötzlich die Entwicklung, ne? Dieser Vision-Turn, den wir gehabt haben. Gut, das AJ Lee-Comeback war nochmal was emotional gut funktioniert hat. Aber dann auch Ilya kommt zurück und holt sich den US-Title in einem sehr, sehr guten Match von Sami Zayn. Generell die Titelregentschaft von Sami hat gut gefallen. Becky Lynch wird hier gelobt für das, was sie macht. Also man hat jetzt in den letzten Wochen zumindest gefühlt wieder so ein bisschen den Bogen bekommen. Man hat ja wohl auch Backstage nochmal umgestellt, nicht auf KI, sondern einfach auch personell nochmal umgestellt, um auf die Kritik, die dann doch lauter geworden ist, einzugehen. Und ich finde, das hat man in den letzten 3-4 Wochen gemerkt, auch wenn natürlich da ein bisschen Not hinter gewesen ist, dass du was änderst, natürlich mit der Verletzung von Seth Rollins.
Ja. Also auch da natürlich, wie gesagt, ob jetzt das auch alles so, also klar, natürlich ist der Split von The Vision irgendwie krass, den hättest du aber auch so irgendwann bekommen. Der wurde jetzt ja nur vorgezogen natürlich, also ein bisschen übers Knie gebrochen. Ob jetzt die Lösung mit Jey Uso die beste ist, da streiten sich ja auch die Geister drüber. Das wird man halt irgendwie sehen. Das ist ja auch immer so ein bisschen, wie sehr ist es Geschmackssache, ne? Sag mal, ich glaube jetzt gerade wir hier aus dem Deutschland WXW-Kosmos, wir freuen uns doppelt und dreifach über einen Ilya-Titel gewinnen. Ne? Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass manche Leute sich so denken, ja, okay, Titel hat halt gewechselt, war ein cooles Match. Ja. Ich glaube, wir sind da nochmal so ein bisschen emotional, weil wir sagen so,
absolut,
ja, das ist doch unser Mann. Also den haben wir doch groß gemacht in der Turbinenhalle. Also von daher ist es, deswegen meine ich auch immer so ein bisschen, wie viel Subjektivität spielt damit, wo du sagst, ah, ich mag halt die Person, ich mag den Wrestler, deswegen ist das für mich wichtiger oder sowas, ne? Also, keine Ahnung, jetzt auch nächstes Jahr. Ich sag mal, wird jetzt irgendwie im Rahmen von irgendeiner Farewell-Tour nochmal AJ sich das große Gold holen? Und klar würde ich da aus der Buchse springen vor Freude, ne?
Das große Watch-Along mit Kai in Boxershorts.
Ja. Und Olaf in Jeans, alles wie immer.
Alles wie immer. Ich gucke an mir runter, ja. Alles wie immer. Zugleich, also wir haben jetzt, finde ich, das In-Ring-Produkt ganz gut abgedeckt. Also ich finde, es ist jetzt zuletzt wieder eine gute Entwicklung drin gewesen. Das Geschehen im Ring
Ganz kurz dazu. Ja. Mein Problem ist häufig die Paarungen.
Mhm.
Also an manchen Sachen habe ich mich halt zu doll satt gesehen.
Ja.
Das ist aber auch immer das Problem, wenn so ein Stable sehr präsent ist. Ne? Also ähnlich wie mit The Vision. Wer kämpft jetzt gegen Bronson Reed? Wer kämpft jetzt gegen Bron Breakker? Welche beiden kämpfen jetzt gegen Bronson Reed und Bron Breakker? Es ist viel B und BR drin. Das ist halt auch immer so ein bisschen das Thema dabei, ne? Weil das wird dann auch entsprechend langweilig.
Ah, ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, den ich gerade eben vergessen habe, von wegen WWE kocht am besten unter Druck. Zum Beispiel Drew McIntyre hat massiv damals von der Fehde mit CM Punk profitiert. Auch, dass man die so ein bisschen strecken musste, dadurch, dass CM Punk zwischendurch verletzt gewesen ist und Drew McIntyre der seinen inneren Troll auspacken konnte. Nur so als ein Beispiel.
Ja.
Da merkt man, dass man da manchmal spontan reagiert, wenn man vielleicht nicht den Langzeitplan hat, aber das auch teilweise sehr, sehr gut macht. Und ich finde, im Ring kann man sich über wenige Sachen beschweren. Wir hatten zwar zuletzt auch mal Stinker dabei, aber insgesamt finde ich, dass das Wrestling-Produkt im Ring folgt zwar einer gewissen Formel, aber ist in sich okay genug, dass man dabei bleibt mit Ausschlägen nach oben und relativ wenig Ausschlägen nach unten. Oder wie siehst du das?
Ja, aber das war ja häufig schon auch eine Diskussion in gewissen Reviews, die wir gemacht haben. Mein Problem ist eher dieses, mich nervt manchmal dieses, ja, das ist halt okay, das ist vernünftig. Das ist genauso wie, ja, alle Spiele haben eine 75 bis 80. Ja, aber ich möchte nicht diese 75 bis 80 haben. Also, ne, also klar, es kann nicht alles das geilste Match aller Zeiten sein, so weil, also deswegen bin ich ja auch teilweise ein bisschen AW-müde natürlich, ne, weil es muss nicht alles 30 Minuten und 800 Nearfalls und die großen Aktionen sein. Aber häufig ist es mir dann doch zu sehr Standard.
Es ist Handwerk manchmal. Es ist Handwerk, ja.
Ja, aber es ist halt dann leider immer das Gleiche, ne? Also,
ja.
Und dann ist es quasi egal, ob ich jetzt, weiß ich nicht, LA Knight gegen Jey Uso gucke oder ob ich dann jetzt, weiß ich nicht, Bronson Reed gegen Jimmy Uso gucke oder sowas. Es ist dann egal, weil es ist das Standard-Match, das ist eher so ein bisschen das Problem dabei. Also deswegen lobe ich mir dann ja trotzdem so Farbtupfer, die sich natürlich auch immer mal ein bisschen aberzählen, wie so Dominic Mysterio-Matches zum Beispiel.
Ja.
Weil sie dann anders sind. Klar, es ist dann die Standard-Dominic-Mysterio-Formel, aber die bricht eben mit der Standard-WWE-Formel, die ich in anderen Matches sehe, die mich so ein bisschen müde werden lässt manchmal.
Ja. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass gerade Cody-Matches verlaufen auch gerne mal nach so einer Standardformel. Und ich glaube, das ist was vielen gerade so ein bisschen übel aufstößt. Sie sind
das
alle.
Ja. Das hatten wir auch bei Roman Reigns. Ich kann mich noch an Videos erinnern, wo es am Anfang war so, ey, ist so geil, es ist so methodisch und psychologisch, der erzählt da noch dabei. Und irgendwann so nach Match 6 war so, Mann, catch doch mal, halt doch mal das Maul. So, mach doch nicht 4 Minuten Resthold und erzähl mir halbe Harry Potter Stein der Weisen dabei. Also, da hat sich ja die Meinung auch sehr geändert. Und bei Cody ist es eben das Gleiche, wo du so bist, oh, guck mal, es ist wieder der Disaster Kick, es ist wieder der Cody Cutter, es ist wieder das auf mein Knie gegen meine Wange hauen. Und nochmal zurückkommen. Also, und es müssen immer die 3 Crossroads sein. Und nach dem 2. wird dann doch nochmal gekontert. Das ist, also auch da, manche Sachen erzählen sich eben tot. Da gibt's halt kein Allerheilmittel, ne? Wrestled Cody nie ist doof, weil er nie wrestelt. Wrestled Cody jede Woche ist doof, weil er jede Woche wrestelt. Also
ich glaube, was man jetzt hier so abschließend sagen kann, also, das Wrestling an sich ist nicht das Problem von WWE, aber was ganz viele uns geschrieben haben, so eine Art Entfremdung vom Produkt, von der Show an sich. Und das hat zum einen was damit zu tun, dass natürlich bestimmte Charakterentwicklungen oder Stories nicht so schnell voranschreiten, wie sie sich gerne wünschen, aber es ist auch sehr oft damit verbunden, wie das Produkt inzwischen präsentiert wird und auch wie der Zusammenhang mit TKO und dann eben auch diese Kommerzialisierung des Produkts. Und das begann ja eben mit so Dingen wie Werbung auf der Ringmatte über gesponserte Matches, geht dann eben weiter mit den gesteigerten Ticketpreisen bis hin zu diesem, wie ich finde, auch im Produkt spürbaren Druck, etwas zu bringen, um Viralität und Aufmerksamkeit zu erzeugen, Plus, ich bin gleich dran, keine Panik, plus dann eben natürlich auch so das Verkaufen der Shows an bestimmte Städte und natürlich dieser riesengroße Saudi-Arabien-Deal, was gekrönt worden ist natürlich jetzt noch zuletzt dadurch, dass dann eben die übernächste WrestleMania auch da eben stattfinden wird. So, und das ist, glaube ich, was, was viele sehr emotional belastet und diese Unschuldigkeit, die man sonst mit ich schaue jetzt Wrestling, ich schaue jetzt WWE, so ein bisschen kaputt gemacht hat. In einer Zeit, wo wir doch alle, glaube ich, sehr durch Politik von allen Seiten befeuert werden, hat man das Gefühl, dass man sich nicht mehr hier in Eskapismus flüchten kann, sondern dass man im Prinzip mittendrin ist. Und ich glaube, das ist ein Problem für einige.
Ja, das ist natürlich eine auch so eine kindliche Aussage, aber ich glaube, im Endeffekt stimmt's halt trotzdem. Ich habe halt auch ganz häufig einfach keinen Bock auf irgendwelche Trump-News und Amerika-News und ich möchte manchmal einfach nur dumme Scheiße gucken und eine gute Zeit haben, ne?
Dann schaust also, du in den Spiegel.
Ja. Komm, geh direkt auf Mutter, direkt persönlich werden. Warte ab, Anniversary. Also, und wenn ich, das ist dann auch so ähnlich, wie es bei vielen Themen sich durchzieht, dann, es geht dann immer nur noch so um diese Diskussion. So, das hattest du dann auf einmal bei dieser WM in Katar, dieses große Thema, ne? Jetzt, dann hattest du es bei WWE mit dem Saudi-Arabien-Deal. Jetzt hast du es nochmal mit der Mania, die in Saudi-Arabien ist. Und auf einmal gucke ich WWE und sehe dann irgendwie, wie Triple H mit Donald Trump chillt. Ich denke mir so, Mann, so, lass mich, zeig mir doch einfach zwei Männer, recht knapp bekleidet, stabile Muskeln, die sie auf die Schnauze hauen. So. Und, weiß ich, der eine klaut einem anderen noch das Armband und auf einmal gibt's irgendwie eine Claymore mit dem unteren Rücken auf eine Ringtreppe. Kann ich das sehen? So, ich möchte mich doch gerade gar nicht mit den anderen Sachen befassen. Ja. Das ist so das, was mich wirklich nervt, weil du eben sagst, dieser Eskapismus geht halt verloren. Weil auch das ist natürlich jetzt wieder auch da so moralisch ganz blöd, aber wir wussten immer alle, dass Vince McMahon scheiße ist, ne? Aber die Shows, ich gehe jetzt nicht in die 90er und 2000er rein, grundlegend haben es mir dann aber die Shows irgendwann nicht mehr gezeigt, wie kacke Vince McMahon als Mensch ist. Ne? So, das hat man damals gesehen in der Attitude Era, siehe die Divas-Zeit, Trish Stratus und sowas alles. Aber sonst konnte ich es eigentlich gut ausblenden beim WWE gucken. Und jetzt beim WWE gucken, zeigt mir die WWE mal selbst, wie kacke sie doch eigentlich ist. Und das stört mich.
Ja. Der Tobi hat hier geschrieben, die Politik der WWE, Lesnar Return, keine Pressekonferenzen mehr, passt total ins Bild. Da fällt es mir moralisch schwer, die WWE zu schauen. Vince ist weg, aber trotzdem fehlt das Herz. Dazu wird vielen von euch, die uns geschrieben haben, wird eine fanferne Firmenpolitik beschrieben. Unter anderem aufgrund der massiv gestiegenen Ticketpreise natürlich. Und auch, wenn man jetzt gerade in den USA schaut, natürlich auch die Tatsache, dass du als sich Streaming-Plattformen abonnieren muss, damit du halt das gesamte Produkt überhaupt verfolgen kannst. Und das haben AISC 91 und der Kev einhellig geschrieben. Die sehen auch teilweise diese fanferne Firmenpolitik gegen die Triple H-Philosophie. Also die Triple H-Philosophie des Wrestlings wird hier sabotiert. Muss ich sagen, Triple H, bei allem Respekt, der ist halt auch Teil der Maschine, ne? Der macht auch das, was ihm gesagt wird, aber der muss sich da halt einfach anpassen. Also der will auch das, der sagt auch, Geld stinkt nicht und der will auch, dass WWE möglichst groß wird. Und ja, also ich glaube, dass da darf man Triple H auch nicht zu hoch setzen und nicht zu sehr auf den goldenen Thron platzieren. Aber ich glaube gerade auch, ich bin gespannt, also wir nehmen den Podcast jetzt noch auf, bevor die Ticketpreise für die Deutschlandtour bekannt sind. Es gibt ja Statistiken von WrestleNomics, wo du sehen kannst, wie die Ticketpreise angezogen worden sind, seitdem TKO quasi existiert. Ja. Und die sind quasi verdoppelt in den USA. Und das ist schon heftig. Zugleich muss ich aber auch sagen, als ich diese Statistik gesehen habe, habe ich mich gewundert, dass die Ticketpreise zuvor über 20, 25 Jahre nahezu stabil geblieben sind. Was auch schon merkwürdig ist.
Ja, das stimmt. Also es ist.
Aber natürlich eine Verdopplung ist halt crazy, gerade in Zeiten, wo wir alle aufs Geld achten müssen, Inflation, sonstige Lebenshaltungskosten, Energiekosten und so weiter steigen, ist das schon heftig, was da dann eben angeboten wird. Und diese, ich zitiere, Überkommerzialisierung des Produkts in Verbindung mit der politischen Nähe in bestimmte Lager ist eben etwas, was zumindest den Leuten, die uns geschrieben haben, wirklich übel aufstößt. Und ich bin dabei, ich kann das verstehen. Das muss nicht jeder so empfinden. Aber für mich ist das tatsächlich auch ein Punkt, der mich massiv stört an der ganzen Geschichte.
Weil das ist auch, also ich habe auch von so vielen Leuten, das war dann auch immer Thema, auch im Freundeskreis oder sowas, ne? Man hat dann ja auch noch andere Freunde, die dann auch irgendwie Wrestling gucken und das ist so dieses, yo, wie ist das eigentlich? Gehst du zu Raw, ne? Gehst du dahin? Und der Kai vor 5 Jahren hätte gesagt, zu 1000% gehe ich dahin, ne? Und mittlerweile ist es jetzt auch, also es ist ja auch dann irgendwann so dieses, unabhängig von, kann ich mir das leisten? Ist auch so dieses, will ich mir das leisten?
Ja.
Ne? Und das ist das Problem geworden mittlerweile, weil ich habe da noch letztens irgendwie lange mit einem Kollegen drüber gesprochen, wo ich mir gedacht habe, guck mal, das ist halt eine Raw-Ausgabe. Klar, das ist sicherlich cool oder sowas, aber ey, für alle Leute, die schon mal bei Raw oder bei SmackDown waren, es ist halt auch so semi-cool, so eine Live-Fernsehproduktion, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Ich mir auch gedacht habe, du, ich glaube, wenn ich die Wahl hätte zu sagen, ich zahle da jetzt irgendwie 200 € für Oberrang Raw irgendwo in Düsseldorf, ne? Oder ich zahle von mir aus auch 100 für eine Hausshow. Ich glaube, ich würde zur Hausshow tendieren. Weil natürlich ist es jetzt nicht das große Nonplusultra mit Storyline oder sowas. Aber du hast konstante Action. Du hast eigentlich keine Downtime. Du hast deine 6, 7, 8 Matches. Natürlich geben die sich jetzt nicht geisteskrank aufs Maul oder sowas, weil es jetzt eben nur eine Hausshow ist. Aber auch da, wenn ich so sage, okay, was ist Preis-Leistung? Ich würde, glaube ich, eher zu einer Hausshow tendieren, wenn ich ehrlich bin. Weil wir hatten ja auch in Headlock-Gruppe diskutiert, so ja, machen wir jetzt eigentlich Raw und gehen wir da hin? Und die Grundaussage, die ich auch geschrieben habe, war, lass erst mal gucken, was die Ticketpreise sagen. Weil ich zahle dafür keine 200 €, dann verpasse ich es lieber. Weil ich jetzt auch denke, so gerade dann auch bei mir zum Beispiel, ich würde auch mit meiner Frau da hingehen wollen, mit 2 Leuten, sind 400, vielleicht 500 €.
Ich glaube also nicht, dass es 200 € kosten würde. Ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen. Aber ja.
Ja, ich kann meinst du verstehen. Echt?
Ich glaube, wir landen bei 100 bis 200 €. Aber ab 200 € bist du dann schon näher dran. Ich glaube nicht, dass die Shows so teuer werden. Aber ich bin also gespannt. Ich das ist nur jetzt schon eine grobe Einschätzung. Ich denke, dass wir so bei, wenn du da irgendwie so Mitte Oberrang sitzen willst, dann wirst du wahrscheinlich so bei 80 bis 100 € sein.
Na okay, also da bin ich gespannt drauf, weil
also 200 € halte ich halt für zu viel. Ich glaube, dann kriegt man die Hallen nicht voll. Du hast hier nicht die Marktmacht wie in den USA. Das ist, glaube ich, was anderes.
Also ich bin da sehr gespannt drauf, weil ich hätte jetzt irgendwie gerechnet so mit 150 für Oberrang. Aber es wird sich zeigen, ne?
Also ich bin gespannt.
Nächste Woche werden wir es wissen.
Wir können noch Wetten abschließen. Ne. Aber die Frage ist halt hier eben, wie weit kann WWE sich wirklich vom Publikum entfernen, bevor es kippt? Weil man hat das schon häufig gehört. Es sagen viele, also ich habe sehr vielen von den Kommentaren war es wirklich so, ich verfolge WWE nur über euren Podcast. Das haben mehr als einer war das auf jeden Fall dabei. Ich glaube, 3 oder 4 Leute haben das auf jeden Fall geschrieben. Andere kritisieren natürlich auch, dass es zu viel ist, zu viel geworden ist. Das ist immer ein Problem, wenn man noch ein Privatleben und eben auch noch einen Beruf mit dabei hat. Aber ich glaube, vor allem diese Preispolitik und auch diese Kommerzialisierung des gesamten Produkts in allen Facetten ist für WWE ein Problem oder kann für WWE zum Problem werden. Momentan haben sie das Problem noch nicht. Der Laden läuft und die Hallen sind voll. Kann das irgendwann kippen? Ja. Ne? Und es hieß ja auch, dass die Ticketpreise noch weiter angeheizt werden sollen. Und insofern, man ist noch nicht an der Spitze angelangt. Also man wird die Fanbase melken bis zum geht nicht mehr. Und irgendwann, wenn die Kuh halt umfällt, dann muss man sich überlegen, wo man wieder hin zurückgeht. Ja. Aber ich kann total verstehen, dass das für sehr, sehr viele ein sowohl finanzielles als auch moralisches Dilemma ist. Und das ist nun mal denn eben einfach so. Zugleich, was man auch rausliest bei sehr vielen, ist trotzdem die Hoffnung noch da. Also man möchte das Produkt, man sieht eine positive Entwicklung jetzt wieder nach wirklich langen Monaten der Langeweile teilweise. Man sieht eine Entwicklung da, man sieht wieder Bewegung im Produkt. Und es sind auch sehr viele, die sagen, ich habe noch sehr, sehr viel Spaß daran, was auch wirklich schön ist und jedem gegönnt ist.
Muss man das ist ja das Geilste. Also es ist ja, ich weiß nicht, wie es, also ganz viele Leute, die ich kenne, haben so ein Thema, das haben die mal vor x Jahren krass gefeiert und das war ein großer Teil von deren Alltag oder Wochenplanung und irgendwann sind sie da so ein bisschen rausgewachsen oder haben da irgendwie keinen Bock mehr dran gehabt, das Produkt hat sie verloren, aber sie verfolgen es immer noch, weil das ist so mein Ding. Also zum Beispiel jetzt als Beispiel, bei mir ist es halt irgendwie das Thema hier dieses Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Ne? So, das habe ich mal irgendwie eine Zeit lang auf turniermäßig gespielt, dann hat es mir aber gar nicht mehr gefallen. Aber ich informiere mich darüber immer noch so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass WWE sowas Ähnliches ist bei ganz vielen Leuten, die sagen, ich habe das früher mal geguckt, ich verbinde damit einfach eine ganz tolle Zeit, seien es die 90er, seien es die 2000er, ist ganz egal, auch welches Alter dieser jemand hat. Der sagt, aber irgendwie gucken ist jetzt gar nicht mehr so meins, aber ich möchte noch so ein bisschen auf Stand bleiben. Und deswegen höre ich zum Beispiel Headlock oder ich gucke mal irgendwie in, gibt es auch Leute, die sagen, ach, dann gucke ich halt den Rumble und WrestleMania im Jahr und dann ist auch gut wieder für mich. Und ich glaube, das haben ganz viele bei so Themen, gerade eben, weil es natürlich auch Wrestling emotionalisiert ja extrem, ne? Mhm. Sei es durch Lieblingswrestler, durch verschiedene Momente oder sowas, dass sie dann sagen, ja, jetzt hier irgendwie, das holt mich nicht ab. Ich möchte aber schon so grundlegend darüber informiert bleiben. Und dann gucken sie vielleicht seit 4 Jahren die Shows gar nicht mehr, aber hören seit 6 Jahren Headlock.
Ja.
Also ich, oder irgendeinen anderen Podcast, Deutsch, Englisch, ganz egal. Und ich glaube, das ist gar nicht so eine Seltenheit, wie man vielleicht in erster Linie annimmt.
Ja, ich glaube, die Leute oder die Masse an Fans, die wirklich Raw, SmackDown, NXT, alle PLEs wirklich regelmäßig schauen, ich glaube, dass das ein relativ kleiner Prozentsatz ist.
Ich glaube, das ist einstelliger Prozentsatz, würde ich sagen, die alles schauen.
Ja, alles schauen, ja. Wahrscheinlich schon. Aber natürlich hast du dann immer wieder noch einen gewissen Teil, die dann vielleicht auch mal sagen, ja, ich schaue jetzt nur YouTube oder ich informiere mich über, wie du gesagt hast, Podcasts oder von mir auch über Twitter oder keine Ahnung was. Also es gibt ja mittlerweile 1000 Wege, um das Produkt zu verfolgen. Und das machen, glaube ich, nach wie vor viele. Und
also
ohne
da,
dass sie komplett drinstecken, ja.
Ja, also jetzt nicht mal, jetzt irgendwie um sich selbst zu loben oder sowas. Aber kannst natürlich sagen, ich kann jetzt Raw, SmackDown, NXT schauen und noch Dynamite. Oder ich höre Stunde 30 das Magazin.
Ja.
Also, ne, dann bin ich doch informiert.
Ja.
Und das Gleiche gibt es auch Leute, die sagen, du, ich kann jetzt die Shows schauen oder ich gucke jetzt Top Moments Raw, SmackDown, NXT. Das sind 30 Minuten. So, da habe ich mir jetzt, sonst sind es irgendwie 7 Stunden. Ja gut, da habe ich mir jetzt 6,5 Stunden gespart und bin eigentlich informiert.
Ja.
Also und ich glaube, das ist ein großer Prozentsatz, ein riesengroßer Prozentsatz.
Ja. Ja, ja. Also es ist eine ganz interessante Entwicklung. Also das mit dem, von wegen es ist zu viel, das hat der Wolfgang per Steady geschrieben übrigens. Da kann ich mir gerade erinnern, weil er geschrieben hat, für mich als Vater ist es einfach zu viel, ich komme da nicht mehr mit. Hm. Und na klar, wenn du früher gerade, ich weiß, dass der Wolfgang so, ich glaube, der ist ein bisschen jünger als ich oder so, der hat auch geschrieben mal, und ich glaube, das ist dann, wenn du gerade auch gewöhnt bist, du hast 2 Stunden Wrestling pro Woche, vielleicht 1 Stunde, und jetzt hast du halt so viel, das ist eben wirklich auch ein Problem. Und natürlich haben wir dann diese Fear of Missing Out, und natürlich möchtest du irgendwie dabei bleiben, aber vielleicht ist es dann auch umso frustrierender, wenn du es dann eben nicht schaffst. Und dann wirst du teilweise noch nicht mal wirklich 100% belohnt oder abgeholt, sondern es ist ja wie bei einer großen Serie. Also da ist auch nicht jede Folge unterhaltsam. Ne? Ich schaue gerade Game of Thrones. Ich komme jetzt auch langsam in die letzten Staffeln wieder rein und freue mich da auch schon ein bisschen weniger drauf, wenn ich ehrlich bin. Aber ich will es trotzdem noch mal wissen. Ne? Aber ja, ich finde, wir haben mal ganz gut klar gemacht, dass bei WWE gerade wirklich dieses so Freud und Leid extrem dicht beieinander hängen und teilweise vor allem diese unterschwellige Emotionalität, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Wahrnehmung von WWE und von dem gesamten Produkt einnimmt, oder?
Ja, natürlich. Also, und auch da natürlich, da hast du ja auch in den Kommentaren gemerkt, finde ich ganz schön, wenn man sich diese durchliest, dass da ja auch ganz viel persönliches Empfinden mit reinspielt. Ne? Also auch so dieses, wie lang schaue ich das schon? Was ist mir wichtig? Welche Wrestler mag ich? Welche Art von Story mag ich? Wie wichtig ist mir diese moralische Komponente? Wie sehr stört mich diese Kommerzkomponente?
Mhm.
Weil, klar, gibt ja auch Leute, die sagen so, ach, ich guck das einfach und alle x Jahre bin ich mal bei einer Hausshow, dann ist gut. Wenn jetzt aber Leute hast, die sagen, du, ich versuche schon ganz viele Shows auch irgendwie mitzunehmen, wenn es die irgendwo gibt, so Bash in Berlin oder sowas. Und auf einmal merke ich, dass die aber auch meinen Geldbeutel ganz schön leer machen mit meiner Liebe für das Produkt. Dann bist du ja viel mehr angefressen als jemand, der sagt, läuft doch eh im Fernsehen, ist mir doch egal, ob die Tickets jetzt teurer werden.
Ja.
Also deswegen, also du merkst halt auch, viele Leute haben unterschiedliche Wahrnehmungen, je nachdem, wie sie es halt auch gewichten. Also es geht ja wirklich von, wir haben aktuell eine super geile Zeit, bis hin zu, ey, ich bin kurz davor aufzuhören zu gucken.
Bis hin zu, ich schaue nur noch AEW.
Ja, genau.
Ja, ist wirklich so.
Grüße an David.
Ja, aber auch das ist, finde ich, eine positive Entwicklung, dass du eben diese Alternative hast, wenn dir WWE und die Ausrichtung und all das, was da gezeigt wird, das Wrestling, nicht gefällt, dann kannst du mittlerweile einfach sagen, gut, dann gucke ich halt was anderes, weil heutzutage hast du den Zugang sehr, sehr einfach, andere Wrestling-Formate, andere Wrestling-Promotions zu verfolgen, die ein anderes Produkt bieten. WWE ist in der Art und Weise, wie es sich präsentiert, wie es sich vermarktet und wie es auch sein Geld verdient, längst ist es halt der Mainstream, so in dem, also der absolute Mainstream-Hyperkapitalismus.
Ja.
Und das muss man, also das muss man nicht mögen, aber das ist natürlich ein Teil, den man dann irgendwie dann mitnehmen muss.
Ja, dem muss man sich halt bewusst sein.
Genau, ne,
dass,
genau.
Dass es dann eben dieses Produkt ist.
Also, genau, aber da ist halt eben auch der Vorteil, dass wir heutzutage einfach so viele andere Promotions am Start haben, denen es gut geht, die auch Spaß machen zu schauen. Und deswegen fand ich diese Bandbreite an Einsendungen, die wir bekommen haben, so interessant, weil es wirklich genauso ambivalent ist, wie ich es eigentlich erwartet habe. Ich habe ehrlich gesagt fast befürchtet, dass es deutlich negativer ausfällt. Wie ging es dir da? Wie waren deine Erwartungen vorher?
Ich hätte auch gedacht, dass es negativer ausfällt, allein durch die Tatsache, dass Leute, die negativ eingestellt sind, eher dazu tendieren zu schreiben. Also es schreibt ja im Normalfall niemand, nee, eigentlich finde ich es gut. Es ist ja genauso wie klassische Bewertungen bei Amazon, bei irgendwelchen Restaurants, ist ja egal. So, ne? Also es schreibt ja niemand, war alles super. Und Leute schreiben immer, wenn was schlecht war. Deswegen muss man hier auch wirklich nochmal die Hörerschaft loben, dass man dadurch halt so einen guten Querschnitt bekommen hat. Weil hätten jetzt die Leute, die Sachen feiern, das nicht geschrieben, hätten wir nur negative Einsendungen und wir hätten ja selbst sagen müssen, so um das in Perspektive zu setzen, ja, aber es gibt ja auch das und das. Ne? Und dann hast du wieder dieses, ja, ihr redet das ja nur schön oder so, ne? Also das und ich finde es eigentlich ganz gut, dass sich diese ganzen Kommentare selbst oder gegenseitig sehr schön aufgewogen haben und dass da jetzt keiner war, einfach nur sagt so, ich finde das alles kacke, weil das alles nervig. Sondern es waren ja wirklich, grundlegend waren es halt immer irgendwie so eine halbe Seite, so eine halbe DIN A4-Seite als Kommentar.
Ja.
Und das mochte ich eigentlich ganz gern, weil ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass es eher negativ ist. Weil ich muss auch sagen, wenn ich jetzt sage, okay, Skala von 1 bis 10, 1 ist negativ, 10 ist super positiv, wo würde ich mich einordnen? Ich hätte mich eher bei der 4 gesehen, als in der Mitte. Also ich hätte mich eher so bei ein bisschen mehr negativ gesehen aktuell. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Oh, das ist eine interessante Frage, die wir gar nicht abgesprochen haben. Ich glaube, ich würde mich ein bisschen positiver sehen. Ich glaube, ich würde mich bei einer 5... Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also rein vom Schauen, vom Wrestling-Produkt her, wäre ich wahrscheinlich sogar bei einer 6. Mit dem ganzen Drumherum würde ich auf eine 5 gehen. Ja. Das ist so ein bisschen... Ne, da beiße ich mich dann selber irgendwo.
Weil da war jetzt auch das Witzige, mich hätte jetzt interessiert, wie du diese Frage vor 2 Wochen beantwortet hättest.
Ja.
Weil viele positive Sachen, die du jetzt da genannt hast, sind jetzt ja in den letzten 2 Wochen passiert.
Ja.
Ne? Also ja, deswegen, ist dann auch die, also auch da ist ja immer so dieser sogenannte Recency-Bias, den man halt hat. Also so dieses, das, was jetzt am aktuellsten ist, das beeinflusst mich am stärksten. Und wenn das, was zuletzt war, positiv war, bin ich auch positiv beeinflusst natürlich. Ja, aber also wäre vielleicht auch mal eine Sache so für die Kommentare, wenn ihr sagen würdet, okay, 1 negativ, 10 positiv, wo würdet ihr euch da auf der Skala einordnen?
Ja, finde ich ganz spannend. Direkt nach dem Lesnar-Cena-Match übrigens, direkt danach bewerten.
Bin bei 2. Geht auch -4?
Boah, das habe ich heute auch noch gar nicht richtig angesprochen, wie sehr mich das jetzt ankotzt, dass es gar keine Relevanz gehabt hat, ne?
Nee, das ist, also auch da natürlich. Ich schicke auch Chris voll oft einfach dieses Bild von The Rock, wo er so rauskommt und 1, 2, 3 zählt oder so. Ja, danke für nix, Rocky. Ja, also
ja,
dieses ganze Ding rund um The Rock, das ist auch einfach Hölle.
Ja, so sieht's aus. Aber dann sind wir an der Stelle, glaube ich, auch durch hier mit unserem Stimmungsbild zu WWE und ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt uns da gerne, dann machen wir es auch gerne nochmal für AEW oder sollen wir es regelmäßiger machen? Also jetzt nicht jede Woche, sondern logischerweise vielleicht so einmal im Jahr oder so. Ich glaube, das wird sich schon anbieten, dass man das mal eingehender probiert.
So 2-mal im Jahr fände ich, glaube ich, ganz gut, oder?
Ja, wäre keine schlechte Idee. Genau, nächste Woche Sonntag geht's hier dann weiter. Da schauen wir noch, wahrscheinlich wird's ein Fragen-Podcast, weil es ist mal wieder an der Zeit. Wir hatten den letzten Fragen-Podcast schon wieder ein paar Wochen her. Wir wollten den ja einmal im Monat machen. Und da könnt ihr uns natürlich dann auch gerne noch die Fragen einschicken an entweder fragen@headlock.de oder dann eben einfach auf unseren Discord kommen und da in den Fragen-Thread schreiben, wie der letzte. Ich muss gerade mal schauen, wann der letzte gewesen ist. Ja, der letzte war 28. September. Also wir sind wieder dran. Letzte Woche sind wir auf jeden Fall wieder dran. Deswegen machen wir nächste Woche einen Fragen-Podcast. Gut, Kai, möchtest du abschließend noch was sagen?
Nee, haben wir's.
Ja.
Also ich fand's sehr interessant, auch das nochmal so zu sehen, weil es ist halt eben dieses große Ganze, ne? Also du kannst es so runterstückeln, auf welchen Aspekt gewichte ich wie für mich, wie wichtig ist mir Wrestling, wie wichtig ist mir Storyline, wie wichtig ist mir das Unternehmen dahinter. Und das bei so einer dummen Sache wie Wrestling.
Das sind schöne letzte Worte. Und ich sage dazu Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.